Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute sitze ich nicht alleine hier, denn es ist tatkräftige Unterstützung in diesem Interview mit dabei, denn es geht um ein, ja, sehr spannendes Thema, wie ich finde, für alle Hundehalter, denn eine Eigenschaft, die der Hund uns um Längen voraus hat oder etwas, worüber wir gerne mehr wissen wollen würden, ist ja die Nase des Hundes, denn das ist die oder der Part des Hundes, der uns bei ganz vielen Arbeiten behilflich ist und wo Hunde ganz viele Jobs mit übernehmen. Aber wie das so funktioniert, was der Hund damit überhaupt tut und macht, immer wieder ein Rätsel. Und vielleicht können wir heute ein bisschen mehr darüber erfahren, denn Dr. Juliane Breuer, die Forschungsgruppenleiterin der Hundestudien, mittlerweile an der Uni Jena ja auch komplett dafür verantwortlich oder mittlerweile in Jena zwar immer schon gewesen, aber jetzt wird all die, vielleicht auch Website noch dorthin umziehen. Wir werden versuchen, euch die besten Informationen hier drunter zu verlinken, wird sich ein wenig mit mir darüber unterhalten, wie denn Hunde riechen, beziehungsweise was Hunde darüber wissen, was sie da riechen. Ich bin ganz gespannt. Liebe Frau Breuer, schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön. Nee, danke für die Einladung.
Sehr gut. Und ich habe es gerade schon vorweggenommen, die Hundenase ist etwas, was wir Menschen sehr, sehr erstaunlich finden, in ganz, ganz vielen Sparten ja auch davon profitieren, diese nutzen, dass eine Eigenschaft ist, die wir sehr an Hunden schätzen, Hunde ganz viele Jobs damit erfüllen, aber man kann sich das so schwer vorstellen, wie das funktioniert, denn wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten der Nase oder vielleicht eher anderen Möglichkeiten der Nase würden so gerne wissen, wie ein Hund das so macht. Und kann man überhaupt, oder fangen wir vielleicht erstmal so an, das Riechorgan, die Nase, beim Hund, was sind so die Superfacts vielleicht rund um die Nase? Also jeder weiß irgendwie, die haben mehr Riechzellen. Aber wie funktioniert das vielleicht erstmal, dass ein Hund so wahnsinnig viel intensiv, ich weiß gar nicht, welches Adjektiv am besten dazu passt, diese Nase so funktioniert, wie sie funktioniert?
Ja, also ich bin keine Anatomin. Das heißt, es ist jetzt nicht nur mein Hauptfokus, wie die Nase aufgebaut ist. Aber das Entscheidende ist natürlich, ja, dass die Hunde diese riesige Riechschleimhaut haben. Also man spricht ja immer so von verschiedenen Zahlen, zum Beispiel, dass wir halt ungefähr 30 Millionen Riechzellen haben, aber ein deutscher Schäferhund 250 Millionen und dass ein Achtel des Hundegehirns für die Geruchsverarbeitung zuständig ist. Und dann gibt es noch so ein anatomisches Feature, was offensichtlich sehr wichtig ist, dass es nämlich eine anatomische Trennung von Atmung und Geruchssinn gibt beim Hund und dass er fähig ist zum Schnüffeln. Dieses Schnüffeln spielt eine ganz große Rolle. Ein Hund kann offensichtlich nicht oder zumindest nicht gut riechen, wenn er nicht schnüffelt. Also es gibt auch so Theorien, die sagen, dass sie nicht gleichzeitig schnüffeln und hecheln können. Und dann gibt es auch noch eine ganz spezielle Morphologie der Nase, die eine optimale Geruchsaufnahme erlaubt. Das heißt, wir haben anatomisch so Gegebenheiten, aber was mich eigentlich viel mehr interessiert, ist sozusagen, was im Kopf des Hundes vor sich geht. Also nicht jetzt neuronal gesehen, weil ich mich damit nicht beschäftige, sondern einfach, was sozusagen der Hund denkt, wenn er was riecht. Also wie Kognition und Geruchssinn miteinander verbunden sind. Das ist eigentlich das, was mich umtreibt. Und wie Sie schon gesagt haben, das ist wirklich tatsächlich sehr schwer, das zu studieren, also das irgendwie rauszubekommen, was da passiert, weil ich es ja nicht kann. Also ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit der Kognition des Hundes und viele Tests nehmen wir aus, also Das ist der Vergleich mit Psychologie, wo wir eben schauen, das wurde mit Menschen abgemacht, das wurde mit Kindern gemacht. Und das ist ganz einfach, wenn das halt Sachen sind, die ich selbst als Mensch gut kann. Aber hier bin ich halt als Mensch sozusagen behindert und muss mir jetzt vorstellen, wie das ist, mit dieser tollen Nase zu leben und was der Hund wahrnimmt. Und das macht es so schwierig. Und ich glaube, deshalb wissen wir erstaunlich wenig.
Erstaunlich wenig darüber, wie das Ganze so funktioniert. Genau, man kann es sich eben einfach so schwer vorstellen. Vielleicht können Sie uns so ein bisschen mitnehmen. Wir haben das jetzt gerade schon sehr klar getrennt, wer sich mit was beschäftigt. Das ist ja auch alles gar nicht einfach, nicht jeder weiß alles oder nicht jeder forscht an allem, sondern es ist ja wirklich auch der eine ist eher damit befasst, wie setzt sich das wirklich alles zusammen? Wie sieht es aus? Was sind die anatomischen Gegebenheiten? Und dann eben ein ganz anderer oder ein anderer Zweig eben sich zu hinterfragen, was löst es denn in dem Hund aus, wenn er etwas riecht? Also wie ist das denn? Was kommt da an? Vielleicht können Sie uns da so ein wenig mitnehmen, wie beschäftigt man sich damit? Also als Wissenschaftler, ich finde es immer erstaunlich. Also ich habe ja auch schon an der Uni Jena mal an dem einen oder anderen Test teilgenommen, sich überhaupt diese Tests, egal für was jetzt, sich auszudenken. Also wie werden solche Studien gemacht? Wie ist das, wenn ich eben nicht mehr vorstellen kann in meinem Kopf? Oder ich kann diese Fähigkeit einfach mir nicht vorstellen. Wie macht er denn das mit der Nase und was bewirkt das? Wie geht man da vor als Wissenschaftler jetzt in Ihrem Falle? Wie versuchen Sie immer wieder neue Dinge anzugehen, herauszufinden? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also erstmal wollte ich sagen, dass das eben so ein Thema ist, wo wir wirklich total interdisziplinär denken müssen. Das heißt, ich brauche die Anatomen, also ich brauche die Tiermediziner, die mir sagen, wie das aussieht. Ich brauche die Physiker, die mir sagen, wie das physikalisch vor sich geht. Ich brauche die Chemiker. Ja, und ich brauche Leute wie mich selbst, die sozusagen die Experimente entwickeln. Das heißt, das macht es eben auch so ein bisschen schwierig und eine Sache, also um das jetzt mal so als Beispiel zu nennen, eine Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie bewusst ein Hund riecht, wenn er eine Spur verfolgt, ganz konkret. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, solche Fragen entstehen oft auch in Erlebnissen, die ich selbst habe mit dem Hund oder die mir auch BesitzerInnen erzählen. Die Frage zum Beispiel, wenn der Hund so eine Spur verfolgt, was passiert da in seinem Kopf? Also, wenn er jetzt so die Nase auf dem Boden hat, so klassisch und irgendwie eine Spur hinterhergeht, was geht da in seinem Kopf vor? Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist, er denkt einfach sowas wie, super Spur, muss ich hinterher, ist irgendwie ganz toll. Also so in dieser Art und dann schön am Ende dieser Spur ist irgendwas Cooles. Also entweder zum Beispiel die Besitzerin oder Futter. Also jetzt beim Jagdhund natürlich das Wild oder jetzt, wenn ein Ball gesucht wird, der Ball. So, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass der Hund wirklich eine genaue Vorstellung hat, was er da sucht. Also dass er eben genau weiß, das ist jetzt hier Herrchen und der hat gute Laune und den finde ich dann am Ende der Spur. Oder das ist eben der Ball oder das ist das Reh. Und wir haben da in dem Fall ein Paradigma verwendet, das nennt man im Englischen Violation of Expectation, dass man sozusagen die Erwartung so ein bisschen oder dass man den Hund vor eine Situation stellt, wo er eigentlich überrascht sein müsste. Und was wir also gemacht haben, wir haben eine Spur gelegt, also zum Beispiel Besitzerin ist also durch unsere Räume gegangen. Und dann hatten wir die Möglichkeit, die Besitzerin von der anderen Seite, ganz wichtig, sozusagen zu ersetzen mit dem Besitzer. Das heißt, der Hund hat die Spur verfolgt, war eine gute Spur und am Ende war zwar auch was Gutes, aber eben nicht das, was der Spur entsprach. Und das, war eben das Entscheidende. Das haben wir natürlich sozusagen verglichen mit einer Situation, wo alles ganz normal ist, also wo ich die Besitzerin durchschicke und sie dann hinten auch ist. Und dann haben wir eben geschaut, ob die Hunde irgendein Zeichen von Überraschung zeigen. Wir haben festgestellt, zum Beispiel, als wir es mit Besitzer, Besitzerinnen gemacht haben, dass sie einfach weitersuchen. Also die begrüßen dann die Person schon, die freuen sich auch, aber sie suchen weiter. Und das deutet so darauf hin, dass sie irgendwie merken, jetzt irgendwie ist das nicht richtig. Und wir haben dasselbe dann nochmal gemacht mit Spielzeugen. Das heißt, wir hatten zwei Spielzeuge. Beide Spielzeuge waren für den Hund gleich interessant. Das war sehr wichtig für den Test. Wir haben mal so einen Vortest gemacht, wo wir sichergestellt haben, beide Spielzeuge sind richtig cool. Also sagen wir mal einen Ball und einen Kong. Und dann haben wir also den Ball, und das waren spielzeugbegeisterte Hunde natürlich, dann haben wir den Ball also die Spur lang gerollert und haben dann hinten in der entscheidenden Bedingung den ausgetauscht. Und vorne am Anfang der Spur hat der Besitzer gefragt, also bring's her, der Besitzer wusste auch gar nicht, was da hinten passiert. Und dann sollte der Hund halt den Ball suchen. Oder eben die Spur verfolgen und dann gucken. Und da haben wir festgestellt, wenn wir das ersetzen, dass wir ein Verhalten finden, das haben wir als Zögern bezeichnet, dass die Hunde halt sozusagen auf den Ball zulaufen, der jetzt plötzlich ein Kong geworden ist, und den nicht sofort bringen, sondern obwohl sie eigentlich solche Bringehunde sind, die das also gerne machen, dass sie weiter auch weitersuchen, offensichtlich, und dann den nicht sofort bringen, obwohl sie ihn offensichtlich schon wahrgenommen haben. Und das heißt, in beiden Tests, obwohl wir jetzt sozusagen als Target sozusagen verschiedene Sachen genommen haben, entweder Spielzeug oder Menschen, haben wir im Prinzip die gleichen Ergebnisse, nämlich dass in dieser Überraschungsbedingung, wie wir sie genannt haben, wo wir eben diese Veränderungen vorgenommen haben, dass da die Hunde irgendwie ein anderes Verhalten gezeigt haben. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefreut, dass Sie das jetzt auch so anmoderiert haben, weil ich das immer wieder betonen möchte, dass es eben wirklich sehr schwierig ist, solche Studien zu machen. Und das ist auch so ein bisschen in der Hundewelt, also das ist mir sehr oft begegnet, dass die Leute dann sagen, sie haben eine Studie gemacht, aber das ist wirklich, also nicht nur was das Riechen angeht, auch im Allgemeinen sehr schwierig, eine Verhaltensstudie ordentlich zu machen. Und es entstehen halt auch schnell Probleme. Dadurch, wenn man methodisch nicht genau weiß, wie man da vor sich geht, ne? Reihenfolge, Statistik, wie viele Hunde, und so weiter. Abgesehen von den ganzen praktischen Fragen, wo wir hier uns auch ganz, ganz viel Rat geholt haben, von der Polizei zum Beispiel, weil wir teilweise auch Polizeihunde getestet haben, um zu schauen, dass wir zum Beispiel, aufpassen, dass die Spuren, also als das mit den Spielzeugen war, auch irgendwie wieder verwischt werden für den nächsten Hund. Also ja, man muss sehr viel im Kopf behalten. Aber bei diesen beiden Studien gab es im Prinzip, obwohl der Aufbau so verschieden war, die gleichen Ergebnisse. Die Hunde suchen weiter und es spricht dafür, und wir haben auch noch mehr Evidenz dafür, dass die Hunde wirklich eine Vorstellung im Kopf haben und dass es nicht einfach ist, gute Spur, gute Spur. Weil wenn es so wäre, dann wären sie ja auch völlig zufrieden, wenn der Kong am Ende der Spur des Balls ist.
Das ist dann so ein Ding, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Also ich bin ja viel in der Dummy-Arbeit unterwegs und natürlich, ich habe jetzt keine Studie darüber angelegt, aber es kommt ja durchaus mal vor, dass man eben auch beispielsweise Hunde, es gibt Hunde, die differenzieren gar nicht, was sie bringen sollen. Also die sind so froh, wenn sie irgendwas finden, egal was man ihnen dorthin legt und egal was sie mit ihrer Nase aufgespürt haben, dass sie das entsprechend dann auch sofort picken und mitbringen. Aber es gibt ja durchaus auch Hunde, die mal davor stehen, ohne dass sie jetzt vorher vielleicht erst eine Riesenspur verfolgt haben, sondern vielleicht eine Suche an der Stelle gemacht haben und halt gedacht haben, sie würden da jetzt, also ich würde es jetzt einfach mal so ohne Studie angelegt zu haben, interpretieren, gedacht haben, sie finden dort jetzt einen Tennisball, weil sie eben gesagt haben, naja, mit dem Tennisball macht mir das große Freude. Eben hatte Frauchen da hinten auch einen Tennisball. Und dann kommt mir hier der Geruch von einem Dummy in die Nase und das war jetzt vielleicht nicht das, was ich erwartet habe als Hund. Und ich gehe mal weiter gucken, ob ich nicht an dieser Stelle noch mal einen Tennisball finde. Ob das jetzt natürlich alles, das ist jetzt unwissenschaftlich einfach so dahergeredet, aber alleine aus der Beobachtung heraus ist es natürlich schon etwas, wo man drüber nachdenkt und wo dann, wenn sich mit einer Studie so intensiv damit befasst wird, man sich grob vorstellen kann, oder vielleicht nehmen wir das auch gleich nochmal auf, das hier ein bisschen zu erläutern, wie läuft denn überhaupt so eine Studie ab? Weil das heißt ja nicht nur, dass man mit 5 Hunden in diesen Test entsprechend im Institut macht, sondern dem geht ja so ein ganzer Prozess voraus. Dann während der aktiven Studienzeit ist es natürlich auch noch mal ein sehr, sehr spezieller Umfang, der dort betrieben wird und dann hinterher die Auswertung. Vielleicht mal für diejenigen, die sich das gar nicht vorstellen können. Also ich kann es mir ein bisschen vorstellen, weil ich weiß noch, welchen Fragebogen ich ausgefüllt habe, wie viel Zeit ich pro Hund in der Studie verbracht habe. Da ging es aber nicht um das Thema Riechen. Und dann, wann irgendwann die ersten Ergebnisse quasi daraus kamen. Also es war ein sehr, sehr länger, oder es war natürlich ein entsprechender Zeitraum dahinter, der dann erstmal genutzt worden ist, um all diese ganzen Ergebnisse dann auch auszuführen. Mögen Sie uns vielleicht mal, das muss jetzt ja gar nicht irgendwie die aktuelle, was auch immer gerade so ganz banal ist, aber dass man sich das mal so vorstellen kann als Hundehalter, was bedeutet das? Ich meine, wir freuen uns über die ganzen, ob das jetzt diese Studie ist oder wir freuen uns über Bücher und wir freuen uns über Infos, die dann irgendwann vielleicht daraus gezogen werden können, die wir dann so entsprechend auch konsumieren dürfen. Aber wie sieht denn so diese Forschungsarbeit konkret aus, dass man sich mal dieses Ausmaß vielleicht vorstellen kann?
Ja, also ich wollte erstmal nochmal betonen, ne, diese Geschichten oder Eindrücke, Anekdoten, die wir bekommen von Hundeprofis und auch von Hundebesitzern, ne, die sind teilweise sehr wertvoll, ne? Ich habe zum Beispiel von einem Mantrailer Menschen, also ich weiß nicht, ob das ein Trainer war, aber der hat mir zum Beispiel gesagt, dass ihm auffällt, dass bei den Mantrailern, wenn die anriechen, dass je nachdem, ob sie die Person kennen oder nicht, sie verschieden lang anriechen. Und da haben wir eine Studie draus gemacht, weil das genau ja auch in diese Frage reinkommt, hat der Hund eine Vorstellung. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Was ich nur, wovor ich warne, ist, dass Leute eben denken, sie können eine Studie machen, weil man dazu eine wissenschaftliche Ausbildung braucht und weil das, glaube ich, in der Verhaltensbiologie oft so ist. Wir alle beobachten natürlich unseren Hund, den wir uns interessieren, den ganzen Tag und interpretieren dann ganz schnell. Das mache ich auch, aber ich weiß genau, das ist jetzt meine Interpretation und da gibt es diese und jede Evidenz. Ja, das ist so ein typisches Ding, der Hund ist schuldbewusst. Es gibt super Studien, die zeigen, der Hund ist nicht schuldbewusst. Der Hund reagiert auf unsere bewussten oder unbewussten Ärger, auf unsere Körperhaltung, auf unsere Gedanken vielleicht sogar, weil der uns genau beobachtet, aber er ist nicht schuldbewusst. So. Also das nur so als Beispiel. Aber wie passiert es? Wie entwickeln wir eine Studie? Das ist eine interessante Frage. Und ja, es dauert Zeit und ja, es braucht ganz viel Aufwand. Eine Sache, die ich gleich vorweg schicken möchte, weil ich auch immer wieder Hinweise kriege von Leuten, also gerade diese Woche wieder, also eigentlich wöchentlich kriege ich eine E-Mail, wo Leute sagen, ach, machen Sie doch mal eine Studie zu, wo ich sage, ja, würde ich gerne, aber ich brauche eine Finanzierung. Ne? Das ist keine diese Studie zum Riechen, das war ein Projekt, da habe ich eine Schweizer Stiftung angeschrieben und also das muss man erstmal einreichen und dann müssen die das auch bewilligen und so. Also man braucht erstmal Geld, tatsächlich nicht so viel für so eine Studie, wie wir machen, aber man braucht trotzdem das Geld. Ich kann das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Das ist erstmal das Erste so. Und dann haben wir also eine Idee und viele Ideen, das habe ich vorhin schon gesagt, kommen tatsächlich in der Kognitionsforschung aus der Entwicklungspsychologie, also dass wir uns dann anschauen, was mit Kindern gemacht wurde, wie sich sozusagen Kognition entwickelt. Und natürlich aus der vergleichenden Psychologie, das ist das Fach, aus dem ich komme, also wo wir einfach schauen, was Tiere so können, also was sie für kognitive Fähigkeit haben, was Tiere über ihre Umwelt verstehen und so weiter. Jetzt bei diesen Riechstudien ist es tatsächlich noch schwieriger, weil wir dann eben so ein bisschen überlegen müssen. Uns was Neues ausdenken müssen tatsächlich. Und aber dieses, was ich eben beschrieben habe, das Violation of Expectation Paradigm, wobei ich gar nicht so richtig weiß, wie man es am besten übersetzt, da geht es halt darum, und das wird oft angewendet, dass man eben sowas macht, was eigentlich nicht normal ist, irgendwas kreiert, was nicht normal ist, und dann schaut, ob das Tier überrascht wird. Wir hatten mal so eine Zauberbecherstudie, wo wir einfach irgendwie, was weiß ich, Honig reingetan haben in den Zauberbecher und dann kam Würstchen raus und dann haben wir halt geguckt, ob der Hund dann das komisch findet. Also sozusagen so ein Paradigma gab es schon und das haben wir dann auf diese Sache angewendet. Genau. Und dann überlegt man sich diese ganzen Sachen, wo man auch dann teilweise schon Vortests machen muss, statistische Tests. wie viele Hunde brauche ich? Meistens sind es sowas zwischen 20 und 100, sage ich mal. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder, dass diese Hunde mehrere Bedingungen durchlaufen können, oder dass ich pro Bedingung nur also eine Gruppe Hunde habe. Also, dass ich entweder mehrere Gruppen vergleiche. Diese verschiedenen Möglichkeiten, das eine heißt Zwischensubjektdesign, das halt andere heißt, ich weiß immer nicht die deutschen Begriffe, also Within Subject Design und Between Subject Design, soll also heißen, entweder vergleiche ich zwischen Gruppen oder ich habe halt eine Gruppe, aber die hat mehrere Bedingungen. Da ist das Problem, dass sie dann vielleicht lernen. Wir hatten zum Beispiel bei dieser Riechstudie das Problem, dass wir sozusagen gezeigt haben, im ersten Durchgang war der Effekt stark und irgendwann ist der aber total runtergegangen. Vielleicht deshalb, weil die noch das Spielzeug vom vorigen Durchgang gerochen haben oder vielleicht auch deshalb, weil der Besitzer ja nie irgendwie geschimpft hat, wenn sie sozusagen das Falsche gebracht haben und weil sie sich dann gesagt haben, okay, in dem Spiel ist es offensichtlich so, dass manchmal der Ball zum Kong wird, ist mir jetzt auch egal, Hauptsache ich kann spielen, ich werde belohnt. Genau, das muss man entscheiden. Und dann haben wir hier eine Hundedatenbank, also eine Besitzerdatenbank eigentlich, wo die Besitzer sich gemeldet haben, die ihre Hunde gern zur Verfügung stellen. Dann schauen wir da halt, manchmal guckt man auch auf die Rasse. Also was weiß ich, es gibt bestimmte Vorbedingungen für den Test. In dem Fall war das ganz eindeutig bei der Spielzeugstudie, das müssen Spielzeughunde sein, die also auch durch zwei Räume hindurch Spielzeug verlässlich bringen. Dann überlegen wir uns noch, ob wir auch mit Profis zusammenarbeiten, also mit ausgebildeten Hunden, weil das immer ganz interessant ist, ob die ausgebildeten Hunde das anders oder besser machen. Die waren bei uns zum Beispiel schneller in den ersten Durchgängen, aber die Familienhunde haben dann aufgeholt und waren dann genauso schnell nach einigen Durchgängen. Genau. Und dann beginnt die Pilotphase, wo wir das erstmal durchspielen. Dazu nehme ich oft meinen eigenen Hund. Wo ich einfach schaue, wie kann ich das jetzt umsetzen. Das geht auch darum, dass wir als Wissenschaftlerinnen hier uns das anschauen und aber auch so ein bisschen üben, weil ich muss ja mich in jedem Durchgang gleich verhalten. Ich kann nicht dem einen Besitzer das eine sagen, dem anderen das andere. Jetzt bei der Riechstudie, da war das nicht so wichtig, aber manchmal, wenn ich irgendwelche Gesten mache, dann muss ich die immer gleich machen. Also übe ich das. Ich gucke, wie viel Durchgänge ich machen kann, bis der Hund zum Beispiel müde wird. Oder manchmal müssen die Hunde was lernen, so als Vorbedingung. Dann gucke ich, wie lange dauert das. Das spiele ich also alles mit meinem Hund schon mal durch und mit drei, vier anderen, meistens fünf Hunde, das pilotieren. Und dann, genau, laden wir die Leute ein und dann beginnt das Testen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist immer am Anfang sehr, sehr spannend. Dann über die Zeit, wenn man das halt dann eine ganze Zeit meistens jeden Tag macht, mehrere Hunde, dann ist es auch sehr anstrengend. Und dann ist das nächste, dass wir kodieren. Das heißt, alle Tests werden immer mit der Kamera aufgenommen. Wir gucken uns also dann die Videos an nach bestimmten Vorgaben. Das haben wir uns schon vorher überlegt, was wir dann kodieren wollen, kann das aber nicht immer ganz genau sagen. Also wie jetzt diese Hesitation, dieses Zögern stattfinden würde oder eben dieses mehr Suchen in der Besitzerstudie. Und dann ist der nächste Schritt, genau, wenn wir das alles kodiert haben, dann sehen wir halt, also kodieren wir zum Beispiel, wie lange hat der Hund mit dem Schwanz gewedelt. In der Bedingung und in der Bedingung. Also es sind auch so kleine Sachen. Es dauert teilweise ewig. Dann brauchen wir noch jemanden, der das mitkodiert. Und zwar jemand, der keine Ahnung von der Studie hat. Weil wenn ich die Studie mache, dann hoffe ich natürlich sehr, dass die Hunde irgendwie einen Unterschied zeigen. Weil Studien mit Ergebnissen sozusagen, wo man jetzt sagen kann, ja, sie können es, lassen sich viel besser veröffentlichen, obwohl die anderen eigentlich auch sehr wichtig wären. Aber genau, das kann sein, ich bin irgendwie beeinflusst von meinem Wunsch, dass da ein Unterschied ist. Und deshalb gibt es noch einen unabhängigen Beobachter, der muss 20% aller Videos sich anschauen. Und der weiß aber nicht, worum es geht. Also den frage ich einfach nur, hat der Hund gezögert, hat der Hund mit dem Schwanz gewedelt? So. Und dann gibt es die Statistik, auch eine Sache für sich, also wie ich das dann vergleiche, wo ich gucke, ob es signifikante Unterschiede gibt. Und dann beginne ich das aufzuschreiben, Die Theorie habe ich natürlich schon vorher, auch schon als ich das Geld beantragt, eigentlich ganz gut gelesen, aber inzwischen ist dann auch ein Jahr rum, wo ich dann nochmal schauen muss, was gibt es denn inzwischen Neues. Und dann schreibe ich den Fachartikel, das Paper, und also so klassisch mit Einleitung, Methoden, Ergebnissen und Diskussion. Meistens ist es dann so, dass man am Ende wieder die nächste Frage hat, ja, also, dass man sagt, ah ja, jetzt weiß ich hier schon, aber wie geht es denn weiter? Also jetzt bei der Studie zum Beispiel haben wir festgestellt eben, dass die Hunde sehr schlecht riechen, wenn sie nicht hecheln. Quatsch, dass sie sehr schlecht riechen können, wenn sie nicht schnüffeln. Also dass dieses Schnüffeln so eine große Rolle spielt. Und dann haben wir auch festgestellt, dass als wir so verschiedene Verstecke hatten für Ball und Kong, dass die Hunde bestimmte Verstecke eher durch Sehen gesucht haben, also mit den Augen dann am Ende doch. Und die anderen mehr durch Nase. Und dann haben wir gleich tatsächlich noch eine nächste Studie gemacht, wo es darum ging, wann verwendet der Hund eine Nase und wann das Auge. Also das kommt dann immer auch raus. So, dann reiche ich die Fachveröffentlichung ein. Und dann kommt das hoffentlich, wenn die es nicht gleich ablehnen, was durchaus vorkommt, kommt es zur unabhängigen Gutachter. Zwei oder drei und die sagen dann Daumen hoch oder Daumen runter. Also nee, sie geben eine Menge Kommentare. Hier, das wollen sie besser beschrieben haben oder manchmal sagen sie, nee, das sind zu wenig Hunde, die Statistik überzeugt mich nicht oder eine andere statistische Methode. Oder sie sagen, nee, es ist zu unwichtig für das Journal, dann muss ich es nochmal einreichen und so weiter. Dieser Prozess kann auch nochmal ein Jahr dauern, durchaus. Und dann ist es veröffentlicht. Und eigentlich ist es so, dass ich erst drüber spreche, auch öffentlich, wenn es veröffentlicht ist, wenn es durch ist. Und ich würde mal sagen, wenn es sozusagen vom Beginn einer Studie, also erste Überlegung einreichen, um Geld zu bekommen, bis zum Ende durchschnittlich 4 bis 5 Jahre. Also das
Ganz
zeigt sich
kurz zusammengefasst.
ja, sorry, aber
Alles gut, ich finde das
wenn
total
ihr rausschneiden.
wichtig. Ja, nein, ich finde das total wichtig, dass wir wirklich mal hier verstehen. Also diese ganze Story steckt dahinter, wenn ich eine Studie gemacht habe oder wenn ich sie dann machen möchte und dann auch soweit veröffentliche. Also 4 bis 5 Jahre von, ich habe mal eine Idee und ich überlege mal, dass ich das vielleicht jetzt so machen könnte, dann das Ganze durch. Und im besten Falle kann man ja wirklich hinterher dann durch diese Studie wirklich aufschlussreiche Ergebnisse eben sagen. Und das ist das, was viele immer so abtun nach dem Motto, oh ja, ja, hier die eine Studie, das war nicht, da steckt halt richtig viel Arbeit hinter. Und dann vielleicht auch nochmal für die Hundehalter, die dann ja auch da mit dabei sind. Das sind ja auch alles Hundehalter, die das im Grunde freiwillig machen, die sich dann bereit erklären, wo ja auch immer wieder von der Uni Jena ganz viel ausgerufen wird, wenn wieder Studien sind. Also das verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal hier drunter, dass ihr auch gucken könnt. Da kann man sich, glaube ich, auch registrieren lassen, wenn man dann mal in irgendwas passen würde oder wenn wieder ein Aufruf ist, hier bitte, wir brauchen, dass man dann da auch sich zu quasi recht schnell darüber auch informiert wird. Und das ist ja wirklich auch dann die Leute gehen genauso dann mit in diese Zeit rein. Wie kann man sich vorstellen, wenn man dann in so einer Studie teilnimmt, dass man ja vorher erstmal ein bisschen was ausfüllen darf zu sich, zu seinem Hund und dann natürlich in dem Institut auch eine gewisse zeitliche oder einen gewissen zeitlichen Faktor verbringt. Und all das steckt dann hinter dem, egal was wir tatsächlich über Hunde wissen, was so in diese Kognitionsforschung reingeht, wo diese Versuche ja auch doch echt ein bisschen aufwendig sind, weil man einfach gewisse Tests machen muss, um irgendwie eine Aussage treffen zu können, je nachdem, um was es dann auch geht. Und wenn wir wieder konkret zurück zur Hundenase kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass sich das eben auch nochmal durch diesen Umstand, dass wir uns der Vorstellungskraft für das, was bekommt der Hund wirklich mit, einfach nicht ganz bedienen können. Das funktioniert nicht. Wie ist denn da so der aktuelle oder darf man aktuell überhaupt was sagen, wie so der aktuelle Stand überhaupt ist, dass wir einschätzen können, wie konkret wissen wir, wie so ein Hund sein Handeln, Denken mit dem, was er in die Nase bekommt, abstimmt oder wie das funktioniert, wo kommt es an, wie ist so der aktuelle Stand dazu?
Ja, das lässt sich jetzt schwer zusammenfassen. Wie gesagt, wir haben diese zwei Studien gemacht zur Geruchsspur des Menschen. Wir haben eine Studie gemacht, das habe ich eben schon angesprochen, zu wie der Hund entscheidet, wann er die Nase und wann er die Augen benutzt. Das ist eigentlich von dem Aufbau relativ simpel, weil wir so verschiedene Verstecke haben, wo Futter drin ist. Und das eine findet man nur durch die Nase und das andere durch die Augen. Und wir haben die Hunde in Gruppen eingeteilt. Erst einmal gedacht, okay, wir nehmen die typischen Riechrassen, die die Nase ganz viel benutzen und die typischen, die das nicht tun. Mein Hund zum Beispiel nutzt seine Nase ganz wenig. Manchmal würde ich sagen, hier, ich weiß doch, du kannst es, aber jetzt mach doch mal die Nase auf. Haben aber dann festgestellt, weil wir so einen Vortest hatten, wo wir einfach Futter in den Raum gelegt haben und geguckt haben, wie viel riechen die, dass es gar nicht dem entspricht, was man denkt. Unbedingt, ne? Dass es eben Border Collies gibt, die doch ganz viel ihre Nase nutzen und so weiter, je nach Situation vielleicht auch. Das war der Vortest und dann haben wir einfach geschaut, wie schnell finden die jeweils das Futter, wenn das entweder in einem Versteck ist, wo man die Nase braucht oder wo man nur die Sicht braucht und so. Und wir hatten eigentlich die Hypothese, die Riechhunde, wie wir sie genannt haben, sind besser, wenn sie das Geruchsversteck finden müssen und die Sehhunde, Sichthunde, die sind besser, wenn sie das Sichtversteck finden. Und das war aber überhaupt nicht der Fall. Also was da rauskommt in der Studie ist, wenn Auge geht, dann wird Auge genutzt. Und zwar von allen. Und wir hatten zum Beispiel auch eine Bedingung, ein bisschen fies. Da hatten wir noch extra zu dem versteckten Stück Frohlich, was wir benutzt haben, hatten wir ein Fake-Frohlich im Versteck getan. Also einfach, um zu gucken, ob sie sich dadurch, also ob sie dahin rennen. Und das haben die alle gemacht. Auch die Sichthunde. Nee, die Sichthunde sowieso, aber auch die Riechhunde. Und genau, aber der Sinn hat immer nur so kleine Schritte. Also ich kann die Frage nicht umfassend beantworten. Es gibt schon noch eine ganze Menge auch. Ich habe hier gerade so ein Buch, das heißt Olfactory Research in Dogs, ein relativ neues, wo schon noch eine ganze Menge Studien drinstehen, aber zu diesen großen Fragen, was wir auch sehr gerne wissen wollen, ist, wie olfaktorische Kommunikation stattfindet. Also die ja sicher stattfindet. Also dieses Ding, ne, wenn man irgendwo rausgeht mit einem Hund und der riecht die ganze Zeit an irgendwelchen Duftmarken. Und dann würde ich sehr gerne wissen, sehr gerne fragen, was ist das jetzt, was? Also weißt du jetzt genau, aha, das ist Nachbars Hund und der ist viel größer als ich, oder was kommt da wirklich für Informationen und was kann auch zum Beispiel Fell schütteln oder wie auch immer, was hat das für eine Bedeutung überhaupt und genau, was denken die dazu? Und eine Sache, die vielleicht theoretisch noch ganz interessant ist, wir riechen ja auch, aber wir riechen ja sehr unbewusst. Also es gibt irgendeine Verbindung im Gehirn. Ich glaube, dass der Riechnerv direkt in den unbewussten Gehirnteil geht. Das heißt, unsere Geruchsverarbeitung läuft sehr viel unbewusst. Das ist auch so diese Sache, ne? Dass man sich durch Geruch an was erinnert und so weiter. Es ist ziemlich unbewusst. Gibt auch diese lustigen Studien mit, welche Männer Frauen bevorzugen, je nachdem, in welchem Teil ihres Zykluses sie sind und so weiter. Da läuft ganz viel unbewusst ab. Also so schlecht ist unsere Nase gar nicht, aber es ist ganz unbewusst. Und ich habe schon gesagt, dass ein Achtel des Hundegehirns für die Geruchsverarbeitung zuständig ist. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Hunde halt wirklich das eben ganz bewusst machen können. Also so wie wir jetzt bewusst jemanden anschauen oder ne, wie unsere Bilder entstehen. Gehe ich eigentlich davon aus, dass es bei dem Hund eben sehr bewusst ist. Also, dass er eben, wenn er die Spur verfolgt, wirklich sowas wie bewusst denkt, aha, das ist jetzt der Nachbarshund oder das ist ein Hase oder das ist eben Herrchen. So, das sind so Sachen, die wichtig sind. Eine Richtung, die ich noch sehr interessant finde, wo das auch auf alle Fälle eine Rolle spielt, der Geruch, ist, wenn Hunde Emotionen erkennen. Das ist sowas, was in den letzten Jahren sehr viel untersucht wurde. Also so mein Hund merkt, wenn ich traurig bin. Ja, das tut er. Ob er empathisch ist, das machen dann die Hundebesitzer drauf, ist noch eine ganz andere Frage. Also im Sinne von empathisch, wie wir empathisch sind, dass wir dann jemanden trösten, aber uns nicht anstecken lassen. Aber da gibt es eine sehr schöne Studie von einer Gruppe aus Italien, glaube ich, wo es darum ging, die haben Hunden Schweißgeruch von Menschen sozusagen präsentiert. Und zwar einmal mussten diese Menschen, ich glaube, es waren junge Männer, mussten irgendwie einen Horrorfilm gucken oder einen normalen Film oder einen lustigen Film oder irgendwie. Nee, es war, glaube ich, Horrorfilm oder einen lustigen Film und dann in dem anderen Geruchsspender war dann gar kein Schweiß oder irgendwie so. Also drei Bedingungen: Angst, Freude und neutral. Und dann waren die Hunde einfach mit diesem Geruch konfrontiert. Die kannten die Person gar nicht. Und dann ging es darum, wie die Hunde sich allgemein verhalten. Und ich glaube, in der Angstbedingung haben sie mehr Kontakt mit dem Besitzer aufgenommen. Und es gab dann noch diese Freudebedingung. Ich glaube, da sind sie zu Besitzer und dem anwesenden Fremden genauso gegangen. Also man kann an dem Verhalten der Hunden ablesen, dass es einen Unterschied gibt in diesem Schweißgeruch so. Dann merkt man also, es ist eine sehr elegante Studie, weil man das sozusagen hier wirklich kontrolliert hat. Sozusagen der Hund kann hier gar nicht auf den Menschen reagieren, weil der ist ja gar nicht da, sonst ist nur der Schweißgeruch da. Und die Hunde merken diesen Unterschied. Das finde ich nochmal sehr interessant, auch um zu illustrieren, wie sehr die, wenn die uns anschauen, oder ich weiß gar nicht, wenn Monitoring, das in Englisch heißen, also wenn die uns wahrnehmen, sozusagen, dass das halt sicher immer ganzheitlich ist und dass der Geruch da einfach auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wir hatten selbst eine Studie, wo es uns darum ging, weniger um Geruch, sondern eben uns wichtig war, dass die Menschen echte Emotionen haben. Das heißt, wir haben den Menschen auch Videos vorgespielt, aber das waren die Besitzer und die wussten auch gar nicht, worum es geht in der Studie eigentlich. Manchmal machen das so, dass wir es nicht genau sagen, worum es geht, sondern erst im Nachhinein natürlich genau. Und die sollten eigentlich sollten den Hund trainieren. Und dann haben wir gesagt, in der Pause guckt er mal einen Film. Und entweder haben sie einen ganz traurigen Film gesehen, also einen Trailer nur, aber das funktioniert. Hachiko haben sie sich angeschaut. Oder eben einen lustigen Film oder eine Dokumentation. Also ganz kurz, aber das funktioniert wirklich, dass die Leute dann ganz schnell traurig oder fröhlich werden. Ich selbst habe es auch gemacht. Funktioniert. Und dann haben wir eben geschaut, ob die Hunde sozusagen auf diese Traurigkeit reagieren. Das war aber eben nicht Reingeruch, ne? Dann konnten die Hunde sich das
Ja.
gesamte Bild anschauen. Und da haben sie also dementsprechend die Unterschiede gemacht. Das Lustige ist, dass sie schlechter hören, wenn man traurig ist. Und dass sie diese Übung besser gelernt haben, wenn man fröhlich ist. Das war das, was da rauskam. Genau.
Also merken wir schon, wie schwierig das auch zu trennen ist und das ist auch, glaube ich, dann so ein bisschen, womit wir enden. Also zum einen, wie schwierig es zu trennen ist, überhaupt herauszufinden, was, wie konkret muss ich denn das jetzt herstellen? Also die Ideen, die Versuche, wie konkret müssen die auf welches spezielle Merkmal im Grunde oder wie schwierig das auch ist, es zu reduzieren, weil natürlich die Wahrnehmung nicht isoliert einfach zu betrachten ist, weil wir halt mehrere Sinne haben, die ja gleichzeitig eben auch unterwegs sind und bei der Spezies eben so und bei der Spezies so. Und wie wahnsinnig schwierig es ist, wirklich das herauszufinden, was ja dann über Fragen, über also einfach wieder diese verschiedenen Testungen mal in dieser Form, mal in dieser Form, dass man versucht, okay, wirklich herauszufinden, mit was haben wir jetzt das hier Ganze zu tun und das darauf zu verifizieren, dass es eben wirklich darauf geht, die Fragestellung, die man sich dann auch gestellt hat. Und am Ende bleibt dann ja wirklich nur leider aktuell noch festzustellen, dass es gar nicht so leicht ist. Wir wissen, wie die Nase aufgebaut ist. Wir wissen, wie sie erstmal grundsätzlich ja aussieht. Also sprich, die Anatomen, die haben natürlich da schon viel und wir wissen auch viel, wie funktioniert es zwischen grundsätzlich erstmal stofflich gesehen, alles so, aber Was ein Hund konkret dabei denkt, da sind wir noch nicht wirklich weit, oder?
Ja, so würde ich das auch zusammenfassen. Also es gibt schon auch so ein paar elegante Studien. Eine würde ich vielleicht noch nennen, die wir nicht gemacht haben, aber die ich einfach super cool finde, wo es darum geht, wie ein Hund eine Spur verfolgt, auch wiederum. Und das ist so ein T-Paradigma. Das heißt, der Hund kommt sozusagen aus dem Fuß des Ts und trifft auf eine Spur. Die Spur ist eine Stunde alt. Und diese Spur ist gemacht auf Teppichquadern. Und dann hat man halt so verschiedene. Genau, also ursprünglich ist der Mensch da einfach lang gelaufen und dann, was die gemacht haben, die wollten wissen, wie der Hund rausbekommt, wohin die Spur geht. Also ob von links nach rechts oder von rechts nach links. Das heißt, der Hund muss dann, wenn er auf der Spur ist, eben schauen, dass die Konzentration offensichtlich des Stoffes, von dem wir gar nicht wissen, was es ist, das ist noch eine ganz andere Frage, sich erhöht oder eben erniedrigt in die andere Richtung. Und das waren ausgebildete Mantrailer und die haben dann also immer diese Quader weggenommen und haben dann festgestellt, fünf brauchen sie. Die brauchen fünf Schritte, um zu wissen, welche Richtung das ist. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also auch ein sehr, sehr elegant ge gelöst. Ne? Ja. Und vielleicht, wir können ja überlegen, ob sie es reinnehmen oder nicht, aber eine Studie, die mich auch noch so beeinflusst und die wir, glaube ich, auch sehr im Hinterkopf halten müssen, ist über den Einfluss des Hundeführers, weil der, das ist ja so auch einer der Grundlagen unserer Forschung, wo wir wissen, dass die Hunde herausragend sind, dass sie uns ständig beobachten und dass sie ständig schauen, also was wir machen und auf uns sozusagen reagieren. Und das hat seine großen Vorteile, aber es hat eben auch so ein bisschen Nachteile. Und es gibt eine ganz bekannte Studie, wo es darum ging, dass man eigentlich rauskriegen wollte, hat der Hundeführer einen Einfluss und hat ein extra Futter einen Einfluss, also wenn da noch irgendwie Futter ist. Und das waren Sprengstoffhunde, glaube ich, und Drogenspürhunde, Ausgebildete. Und was die immer gemacht haben, sie haben variiert, entweder dass der Mensch dachte, da haben sie so ein Kreuz hingeklebt, da ist was, oder sie haben eben noch Futter extra versteckt. Und was sie rausgefunden haben, war, dass die Hunde sich von dem Futter nicht ablenken lassen, aber sobald der Mensch denkt, da ist was, dann zeigen die ganz oft an. Und in dieser Studie haben die Hunde in 85% der Fälle angezeigt. Und in dieser Studie war nie das Target versteckt. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Das ist
Krass,
natürlich ganz
also
schön
das
fies. Also die
heißt,
haben
Hunde, ja.
einfach dadurch, dass der Mensch dachte natürlich auch, da ist irgendwas. Und dann das macht Einfluss. Und wenn ich diese Studie immer präsentiere, zum Beispiel mache ich auch manchmal Schulungen bei der Polizei, sind die immer ganz böse und enttäuscht und so weiter. Und dann sage ich, in der normalen Polizeiarbeit ist es auch völlig okay, weil der Polizist hat ja Informationen oder auch der Rettungshundführer ist ja super. Ist ja super, wenn er den auch findet. Also wenn die arbeiten als Team und das ist völlig okay. Nur wenn wir wissen wollen, was der Hund macht mit seiner Nase zum Beispiel, also dann müssen wir den halt den Menschen sozusagen völlig ausschließen und dann kommen wir tatsächlich auf solche Ergebnisse und ja, das müssen wir halt im Hinterkopf behalten.
Wahnsinn. Also das ja, wir je nachdem, wo ihr mit euren Hunden arbeitet, ich glaube, das ist jetzt egal, ob ein Hund am Schweißriemen, der geführt wird, wo man ja auch ganz schnell mal eben, nur weil man in die eine Richtung guckt oder einmal stehen bleibt und vielleicht mit körpersprachlich so ein bisschen mehr Gewicht in diese Richtung, wo man denkt, hä, das sieht doch eher so aus, als müsste man jetzt hier langlaufen.
Ja, genau.
Wie wahnsinnig schnell sich Hunde da drauf einfach einlassen, weil sie so wahnsinnig kooperativ mit uns sind, weil sie gelernt haben, es bringt ihnen irgendwie was, glaube ich. Das ist ja schon wieder Interpretation, da sind wir schon wieder dabei. Aber ja, einfach auch das zu berücksichtigen und so gerne wir so viel darüber wissen wollen würden, dass es wirklich eine Herausforderung ist, da Stück für Stück weiterzukommen. Und dieses Stück für Stück Weiterkommen lebt natürlich davon, dass auf jeden Fall zum einen natürlich so eine Forschung auch finanziert werden kann, dass hier einfach Unterstützung auch immer mal wieder sicherlich nicht verkehrt ist. Das heißt, wenn ihr euch für sowas interessiert, dann hier auch gerne unter dem Podcast Mit zu den Projekten oder auf der Seite findet ihr auf jeden Fall weitere Informationen. Ihr findet auch Informationen, wenn aktuelle Forschungsprojekte laufen, wo HundehalterInnen dann auch gesucht werden, da sich entsprechend engagiert zu zeigen. Es tut nicht weh, es macht in der Regel viel Spaß. Der Hund hat immer einen lustigen Tag.
Ja.
Und man tut was dafür, dass wir über unsere Vierbeiner deutlich mehr erfahren dürfen. Also in verschiedenen Projekten natürlich, in verschiedenen Sachen, die jetzt nicht nur was mit der Nase zu tun hat, aber auch das ist für uns wahnsinnig wichtig. Insofern sage ich an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für die Zeit, für ja, uns hier mal ein bisschen mitzunehmen, wie sieht so dieser Forschungsalltag aus und warum ist es einfach so schwierig, das, was für uns am selbstverständlichsten irgendwie ist, dass diese Hundenase doch irgendwie was tut und wir da ganz viel mit anstellen, praktisch, aber so dahinter doch recht wenig wissen. Bisschen ernüchternd drin am Ende, aber umso schöner, dass sich damit weiter befasst wird und da die Leidenschaft nicht ausgeht. Denn wenn man 25 Jahre schon mit dabei ist und 25 Jahre dieser Forschung weiter Leben einhaucht und da stetig engagiert ist, dann ist es auf jeden Fall etwas, was man tut, weil man es einfach wissen möchte und da entsprechend weiterkommen möchte. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Juliane Breuer, für die Zeit, für den Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich sehr, denn wir haben auf jeden Fall ja noch ein Webinar geplant, wo es dann nochmal um andere Themen geht. Also wer sich da informieren möchte, bleibt uns auf den Fersen. Und ja, die Uni Jena braucht immer wieder Hundeleute, die Bock haben mitzumachen. Also schaut vorbei, da findet ihr alle Infos. Vielen Dank.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.